my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Bildung, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Herzlich willkommen zu Fokus Südwest am Freitag, den 31. Januar 2014. Am Mikrofon ist Luca von Radio Dreieckland. Heute hört ihr ein Interview über den Prozess gegen den Neonazi Florian Stech in Freiburg und einen Beitrag über die Landesarmutskonferenz in Baden-Württemberg. Die GEMA-freie Musik kommt heute von Flora Florenz, einer Liedermacherin aus Freiburg.
Verspielt. Ich fange nochmal an.
Michel, du hast für Radio Dreieckland den sogenannten Stechprozess begleitet. Worum ging es eigentlich in dem Stechprozess?
Am 1. Oktober, während der Schleusungsaktion von Nazis für eine Demonstration, eine Party zur Geldbeschaffung für eine Demonstration am Tag der Deportation der badischen Juden, wurde auf dem Park- und Reitplatz in dem Schleusungspunkt der Schleuser, der Ortenauer Nazi, von einer Gruppe von Antifas ausgemacht. Die packten ihre Wagen und wollten dann ihn vom Schleusungspunkt vertreiben. Stech hat das offenkundig mitbekommen und hat seinen Wagen auf dem Parkplatz umgeparkt, hat seine Nazi-Kumpels bei der Party angerufen, mit ihnen telefoniert, und als er sah, dass diese Gruppe von Antifaschisten, also Gruppe von 8, kamen 5 dann über die Brücke hinweg, auf ihn zukam, hat er sein Auto mit Vollgas gestartet, ist durch die Gruppe durchgerast, erfasste einen der Antifaschisten schwer, der wurde praktisch in seine Frontscheibe hinein katapultiert praktisch und hatte dann einen schweren Hirntrauma und Sprachstörung, also ja, sehr lange sein Sprachzentrum, man sagt dazu Aphasie, gestört gewesen. Hinterher traf dann Stech die Polizisten, die das alles, also den Treffpunkt der Nazis auch, die Staatsschutzabteilung der Polizeidirektion in Emdingen hatte davon Wind gehabt und wollte das auch überwachen. Die sagten ihm dann, er solle zum Platz zurückkommen. Er informierte weiter seine Nazis-Kumpel und dann gab es nachher noch eine verbale Auseinandersetzung an diesem Park- und Reitplatz. Die Polizisten haben dann, weil unbeteiligte Zeugen schon die Rettungsdienste informiert hatten, hauptsächlich sich darauf konzentriert, die Antifaschisten zu kontrollieren.
Das war ja der zweite Prozess gegen Florian Stech. Was ist denn der Unterschied zu dem ersten Prozess?
Also im ersten Prozess hat ja das Landgericht ihn freigesprochen mit der Annahme, dass Herr Stech in Furcht und Panik durch diese Gruppe mit Vollgas gerast sei. Das erste Mal, dass das Wort Panik oder Angst aufgetaucht ist, war bei seiner ersten polizeilichen Vernehmung. Im Unterschied zu sonstigen Tötungsdelikten wurde Herr Stech nicht erstmal sistiert, sondern nach Hause verabschiedet. Da hatte er in Anwesenheit seiner Rechtsanwältin, der NSU-Rechtsanwältin Nicole Schneiders, dann eben gesagt, er hätte sich in einer Notwehrlage befunden, wurde dann panisch und musste dann, er hatte gar keine anderen großen Alternativen, da musste er da durchgehen. Dies hat krass kontrastiert mit vielen Aussagen, Zeugenaussagen, unbeteiligten Zeugen, die auf diesem Platz gewesen sind, die seine Vollgasfahrt beobachtet hatten. Und vor allen Dingen, es gab von Anbeginn an, schon am 2. Oktober war bekannt, dass er just vor diesem Vorfall in einer Facebook-Kommunikation mit Nazi-Kumpels darüber fantasiert hat, faktisch, wie doch endlich mal diese Zecken, so telefonierte er auch mit seinen Nazi-Kumpels, ihm angreifen würden, damit er das Messer ausfahren könnte und sie niederstrecken könnte. Und just das, was er sich da 3 Tage vorher ausgedacht hatte, passierte jetzt in diesem Event, an diesem 1. Oktober. Und das Landgericht hielt ihm auf der Basis dessen, dass auf der einen Seite bestimmte Geschehensabläufe sie angeblich nicht rekonstruieren konnte und auf der anderen Seite dieses für möglich oder schloss es nicht aus und hat ihn deshalb freigesprochen. Es ging dann weiter, dass der Bundesgerichtshof gesagt hat, so geht das nun nicht. Man kann nicht einfach eine Vollgasfahrt machen, sondern wenn es klare Anhaltspunkte dafür gibt, dass dieser Nazi schon vorweg gesagt hat, er warte nur auf so eine Situation, dann muss man das auch einfach klären, ob das wirklich eine Notwehr nicht nur Lage gewesen ist, wo welche auf ihn zukommen, sondern ob das, was er da gemacht hat, diese Verteidigungshandlung, ob das eine richtige, adäquate Verteidigungshandlung einerseits ist, aber vor allen Dingen auch, ob der Verteidigungswille überhaupt gegeben gewesen ist, weil wenn jemand sich kontinuierlich darüber unterhält, wie er seine politischen Gegner niedermacht, wenn sich die Gelegenheit gibt, dass er vielleicht eine Notwehrlage hatte, dann muss sich das Gericht damit auseinandersetzen. Also hat der Bundesgerichtshof Anfang 13 das Urteil, das freisprechende Urteil aufgehoben und hat es zurückverwiesen an eine andere Strafkammer. Diese Strafkammer hat jetzt, nachdem es die Erklärung des BGHs, wie es vorzugehen hat, einen Prozess eingeführt hat, gesagt, okay, also um die Abläufe noch ein bisschen besser zu klären, gehen wir mal davon aus, dass wir möglicherweise einen weiteren Beweisbeschluss haben. Wir haben noch einen objektiven Beweis und das waren Haare, die an dem Wagen von Stech gefunden worden sind. Die Verteidigung hat legitimerweise zu Recht im Sinne von Stech versucht, Zweifel zu streuen, wie der konkrete Ablauf gewesen ist. Und so kam es dann in diesem Verfahren dazu, dass unter anderem neben den sonstigen Aussagen und auch zusätzliche Aussagen, die sich hauptsächlich darauf beruhten, dass die Polizei Nazi-Zeugen zurückgehalten hatte, also offensichtlich scheint die Polizeidirektion Emmendingen Abteilung Staatsschutz der Auffassung zu sein, die Nazi-Szene fest im Griff zu haben im Landkreis Emmendingen und so bestimmte ihnen bekannte im Umfeld beteiligte Zeugen zurückgehalten zu haben. Diese mussten in diesem Prozess auch aussagen. Aber der wichtigste objektive Beweis war nochmal ein präzises Gutachten des Sachverständigen für Verkehr und auch dieser DNA-Vergleich. Es stellte sich dann heraus, dass die Anhaftungen, also die Haare von dem Verletzten stammten und so, dass bestimmte Versionen im Zusammenhang mit dem Ablauf vom Starten bis zum Überfahren oder Anfahren, die bis jetzt als möglich erachtet worden sind, de facto jetzt ausgeschlossen werden können. Pflichtverteidiger reklamiert das immer noch. Er ist immer noch der Auffassung, dass man in einer Sekunde von der Seite extra vor das Auto laufen kann und dann sich auf das Auto stürzen kann, um es anzuhalten. Diese Version hat der Pflichtverteidiger Köpke auch noch jetzt vertreten.
Was war denn die Taktik der Nebenklage?
Die Taktik der Nebenklage, ich weiß nicht, ob sie eine Taktik hatten. Also die Nebenklage hat sich sehr engagiert darum versucht zu bemühen, auf ein Faktum mal hinzuweisen, was in der Bundesrepublik leider in Prozessen nicht so häufig vorkommt, nämlich, dass es zwar 137 Fälle, Amnesty hat die ja alle untersucht, von Obdachlosen gibt, aber in den Gerichtsverfahren nie über die Motivation der Täter gehandelt wird. Und Obdachlose ermordet wurden, ja. Und dass nie in diesen Verfahren je von den Gerichten über die Motivation geredet wird. Und der Rechtsanwalt Janssen hat die These vertreten, das scheint damit zusammenzuhängen, dass ein Teil der Justiz, also der jüngeren Justizgenerationen, die sich distanziert hat von der Prägung durch die Nazi-Juristen der Nachkriegszeit, glaubt wohl, das alles überwunden zu haben und sich nicht vorstellen kann, dass man aus nationalsozialistischer Motivation heraus solche Taten des Tötens vorbringen kann. Und das war ein Punkt, ein wichtiger Punkt, den die Nebenklage dort versucht hat, konzentriert reinzubringen, nämlich jetzt bis zum letzten Prozesstag, jetzt im 10. Prozesstag am Donnerstag, dass nochmal ein Video angeguckt wurde, wo Stech in einer Pose, in einer Rede gegen den Europäischen Gerichtshof, der in der Frage der Sicherheitsverwahrung gesagt hat, auch Sicherheitsverwahrte genießen Menschenrechte, ihnen diese Menschenrechte aberkennt, er sie als Abschaum betrachtet, für die es besser sei, statt Geld auszugeben, eben die Kugel zu geben. Das hat er gerade vor einem halben Jahr als NPD-Kandidat und Funktionär unter freien Kräfte in einer Rede so nochmal explizit auch gesagt. Also diese Form nationalsozialistischer Gesinnung hat versucht, den Nebenklagen ein bisschen mehr in das Verfahren hineinzubringen.
Und warum nimmt die Nebenklage nicht an der Urteilsverkündung teil, also beziehungsweise die Antifaschistinnen nicht?
Ja, sie haben den Eindruck, dass so wie das Gericht die Verfahrensführung gemacht hat, es leider diesem Aspekt, den ich gerade eben angesprochen habe, zu wenig Rechnung getragen wird. Und dass auf der anderen Seite es auch so ist, dass implizit doch so eine Gleichsetzung links gleich rechts ist. Und diese Extremismustheorie oder Hufeisentheorie zur Anwendung in den Köpfen nach wie vor kommt. Dies führt dazu, dass dann in dem Prozess zum Beispiel ist ein Polizeibeamter, benannter Herr Kriminalhauptkommissar, es fertigbringt und sagt, ja, ein Nebenkläger sei ja irgendwie auch nochmal auffällig geworden bei einer anderen Demonstration gegen Nazis, und dann kommt raus, kein Vorwurf ist gemacht, das Verfahren ist eingestellt, aber er hat es weitergeführt als ein Verfahren, der beweist, wie aggressiv der Antifa ist, oder auch, dass welche, die an der Aktion gar nicht teilgenommen haben, von ihm in die Datei eingegeben worden sind, Gewalttäter links, waren gar nicht beteiligt, aber Gewalttäter links.
Es ist ja morgen ein Freispruch zu befürchten. Also am Freitag um 14 Uhr wird das Urteil verkündet.
Ob es zum Urteil kommt, weiß ich nicht. Es haben sowohl die Nebenklage als auch die Verteidigung noch verschiedene Beweisanträge gestellt. Hilfsbeweisanträge. Es kann durchaus sein, dass dort morgen um 14 Uhr kein Urteil sein wird. Und ob es ein freisprechendes Urteil ist, da bin ich mir gar nicht so sicher. Denn ob das nun das Gericht auf die Linie des Staatsanwalts einschwenkt, der nach bald drei Jahren zum ersten Mal die These vertritt, dass Herr Stech, dadurch, dass er sich den Staatsschutzbeamten anvertraut hat, 1,5 Kilometer nach deiner Tat, dass er dadurch rückgetreten sei vom beendeten Versuch. Das ist so eine juristische Konstruktion. Das wäre eine Möglichkeit, wo das Gericht sowohl eine Verurteilung hat und vielleicht auch keine Revisionsgründe. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass die Notwehrtheorie noch greift. Das glaube ich eher nicht. Also ich glaube, da wird sich das Gericht eher der Meinung des Staatsanwalts und der Nebenklage anschließen, dass entweder es gar keine Verteidigungshaltung gewesen ist, jedenfalls kein Verteidigungswille, sondern dass ein nahezu ausschließlicher Trutzwille da vorhanden ist. Da gibt es ja auch ein vorzügliches Dokument, wie Stech unmittelbar nach der Tat, nachdem er von einem Zeugen, der das alles beobachtet hat und von einem Mord gesprochen hat, ein Telefon für den Notrufdienst hinbekommt und dann das melden soll, und dann, wo er relativ klar sagt, welche Entscheidungsalternativen er hatte, dass er Linke identifiziert hatte und dass die ja seine Gegner sind und dass er durch die durchgefahren ist. Also das ist relativ von der Seite her auch im sehr tatnahen Dokument da, und insofern ist diese Notwehrtheorie, die insbesondere Nicole Schneider, also seine Anwältin, 12 Tage nach der Tat mit ihm bei der polizeilichen Einvernahme der Kripo Emmending hat, doch ein bisschen in Frage gestellt. Und auch die Exzesstheorie, also auch die, dass er groß Angst hat, das ist zwar von Staatsschutzbeamten noch nachgeliefert worden in ihren ersten Protokollen, aber nicht vorhanden gewesen. Aber da ist natürlich das Gericht frei, das kann natürlich auf sowas nochmal ausweichen, weiß ich nicht. Jedenfalls hatte das Gericht einen Punkt gesagt, dass es hat einen rechtlichen Hinweis gegeben, dass auch ein Mord in Frage kommt.
Vielen Dank für das Interview.
Neuroleptika hilft bei Psychosen, das Arbeitsamt bei Arbeitslosen. Die Kugel hilft beim Kugelstoßen, das Dosenbier den Obdachlosen. Süßigkeiten sind schlecht für die Zähne, Paracetamol hilft bei Migräne. Bei Müdigkeit hilft es, wenn ich gähne. Und noch eines, das ich erwähne, die eine Hand kann die andere waschen. Ein Millionär hat volle Taschen, kann doch auch mal Geschirr abwaschen und wir von seinen Kuchen marschen. Der eine Fuß kann vor dem anderen gehen. Die Uhr muss nicht gerade stehen. Man muss sich nicht im Kreise drehen, sondern kann auch in die Ferne sehen. Bau, bada, ba, 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 da. Schlecht geht, dann schreib ne Letter. In besetzten Häusern helfen Bretter. Sind die Mülleimer dicht? Ja, dann kletter. Verborg dich nicht hinter Facetten. Lass dich nicht einschließen in Ketten. Wir sind doch keine Marionetten. Wir sind in Wirklichkeit die Netten. Die eine Hand kann die andere waschen. Ein Millionär hat volle Taschen. Kann doch auch mal Geschirr abwaschen. Und wir von seinem Kuchen. Der eine Fuß kann vor dem anderen gehen. Die Uhr muss nicht gerade stehen. Mensch muss sich nicht im Kreise drehen, sondern kann auch in die Ferne sehen. Die eine Hand kann die andere waschen. Eine Millionär hat volle Taschen. Kann auch mal Geschirr abwaschen und wir von seinem Kuchen naschen. Der eine Fuß kann vor dem anderen gehen. Die Uhr muss nicht gerade stehen. Mensch muss
Es regne dich, ich werd nass. Flüsternde Wolkentropfen klopfen auf meinen Kopf. Wie kleine süße Spitzen ritzen sie mir Nässe in mein Haar. Und spalten sie in Strähnen gerne über das, was ist und das, was war. Feuchter Wind perlt an mir ab. Lässt meine Gänsehaut ersteifen, schleifen wie ein Tautropfen auf einem Blütenblatt. Sagen doch nicht fragen, wer was voneinander hat. Meine Haut vom Leben blass. Lässt die Härchen wanken, tanzen in stillschweigenden Gedanken. Fließen sie nur so dahin. Ohne es zu fragen, wagen, wer sie zu sein scheinen und wer ich bin. Es regnet, ich werd nass. Flüsternde Wolkentropfen klopfen auf meinen Kopf. Wie kleine süße Spitzen ritzen sie mir Nässe in mein Haar. Und spalten sie in Strähnen, gähnen über das, was ist und das, was war.
Walter, du bist in der Landesarmutskonferenz organisiert. Was ist denn die Landesarmutskonferenz überhaupt?
Die Landesarmutskonferenz ist ein Zusammenhang von Obdachlosen und Nicht-Obdachlosen gegründet. Und zwar in Offenburg auf Baden-Württemberg-Ebene, um politisch gegen die Armut agieren zu können, also politische Position aufzubauen, Opposition.
Und wie oft trifft sich diese Landesarmutskonferenz?
Die Landesarmutskonferenz, die trifft sich unregelmäßig und diskutiert anstehende Punkte, die wichtig sind, wie zum Beispiel, es wird demnächst einen Landesarmutsbericht geben. Da ist man auch dabei, mitzudiskutieren, was da drin steht.
Was steht denn in so einem Landesarmutsbericht?
Also ein Landesarmutsbericht erfasst eigentlich die Situation der Bevölkerung, wie viel sie verdienen, wie der soziale Stand ist, wie die sozialen Rechte aussehen und so weiter. Und das kann man natürlich in die Richtung manipulieren oder in die andere. Also man kann auch da die Situation so erfassen, wie sie auch tatsächlich sich darstellt.
Wie siehst du denn die Situation der Armen in Baden-Württemberg?
Nach meiner Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe bei der Landesarmutskonferenz, gibt es viele Obdachlose, die stellenweise auch neuerdings aus verschiedenen EU-Ländern nach Deutschland gekommen sind. Aber es gibt auch viele Obdachlose oder Wohnungslose in hier, die ein Ergebnis sind von der Industrie, also von dem industriellen Wirtschaften derzeit, wo es im Prinzip nur darum geht, dass Leistungsträger hier ein Überleben haben, ein gutes Überleben, und der nicht mitmacht in diesem System, der keine Chance hat. Man kümmert sich dann auch nicht mehr um die Leute. Wenn man mal obdachlos geworden ist, hat man es wirklich verdammt schwer, also in eine Situation zu kommen, wo man wieder einigermaßen gut leben kann.
Du meinst ohne Arbeit keine Wohnung und ohne Wohnung keine Arbeit?
Ja, so ungefähr. Also die Landesarmutskonferenz ist organisiert. Es gibt zum einen ein autonomer Teil, der für sich selber Aktionen plant oder Treffen organisiert. Da sind im Wesentlichen Menschen organisiert, die zum Teil auch aus diesem obdachlosen Bereich kommen. Und es hat jetzt eine Fusion stattgefunden mit dem DGB, mit Liga der Wohlfahrtsverbände und so weiter. Aber diese gemeinsame Landesarmutskonferenz bedeutet jetzt nicht, dass dieser eine Teil, dieser autonome Teil, nicht für sich allein arbeiten kann. Das ist ein Versuch sozusagen, Politik zu entwickeln gegen die Armut, gegen die hier in Baden-Württemberg, um besser Forderungen an die Politik zu stellen. Man hat jetzt versucht, sozusagen nochmal Kontakte zu den Gewerkschaften zu kriegen und zu all denjenigen, die irgendwo sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und da will man jetzt versuchen, stärker Druck aufzubauen in Baden-Württemberg, um auch Forderungen, die von den Obdachlosen gestellt werden, umzusetzen. Das ist das eine. Also man kann das zum Beispiel konkret so sagen, es hat letztes Jahr ein sozialpolitischer Ratschlag stattgefunden. Da sind dann ganz unterschiedliche Themen zur Sprache gekommen. Da waren auch Teile der Landesregierung anwesend. Da ist zum Beispiel zur Sprache gekommen, wie geht es den Behinderten hier? Was wird für die Behinderten getan? Und da hat natürlich eine Frau, also eine Behinderte selber, gesprochen. Und das ist natürlich was ganz anderes. Und die hat die Landesregierung natürlich entsprechend auch angegriffen, weil Behinderte auch massiv benachteiligt sind, genauso wie zum Beispiel Flüchtlinge. Das war genauso Thema bei diesem sozialpolitischen Ratschlag, wo Thema war zum Beispiel, dass Flüchtlinge in Lager leben müssen und so weiter. So war zum Beispiel auch Thema Hartz IV und die ganzen Folgen, die das mitgebracht hat, also die Armut per Gesetz. Das alles sind sozusagen Thema bei diesem LAK. Er ist noch im Werden und es soll jetzt dieses Jahr 2014 wieder ein neuer sozialpolitischer Ratschlag stattfinden, ich glaube im Juli. Und das soll dann noch mal ein bisschen mehr bekannter gemacht werden, mehr Referenten dazu eingeladen werden und mehr Leute sollen an diesem sozialpolitischen Ratschlag teilnehmen.
Frau F. war sehr frustriert, hat Sozialpädagogik studiert, zeigt sich überaus engagiert bei einem Menschen, der gar nichts kapiert. Bei zwei, bei drei,
bei allen
ist Frau F. stets dabei. Ist ein Mensch mal nicht so intelligent, sind ihm Fremdwörter gar nicht fremd, dreht sämtliche Wörter im Mund um, ganz in ihrem Element. Ja, Frau F. wollte auch einmal sozial sein, denn ihr Innerstes ist schwach, dunkel und gemein. Urplötzlich ist sie hilfs aufdringlich, freundlich und nett. Ist ein Mensch hilflos und klein, ja, dann ist sie ganz gemein. Groß und stellt den Menschen Bein. Arbeitsamt bloß, sie ist stets flink und fit. Bekommt jeden Berufsmit. Und beschwert sich jemand, ist sie nicht mehr allein, sondern zu dritt. Ja, Frau F. wollte auch einmal sozial sein, denn ihr Innerstes ist schwach, dunkel und gemein. Drum verwirklichte sie sich mit einem sozialen Etikett. Und urplötzlich ist sie ist aufdringlich, freundlich und nett. Ja, Frau F. wollte auch einmal sozial sein, denn ihr Innerstes ist schwach, dunkel und gemein. Drum verwirklichte sie sich mit einem sozialen Etikett. Und urplötzlich ist sie ist aufdringlich, freundlich und nett. Und urplötzlich ist sie ist aufdringlich, freundlich und nett. Und urplötzlich ist sie ist aufdringlich, freundlich und nett.
Erfunden Staub, Märchenwelten, Herzenslaub, lüstern lauschig mit Verlaub. Wer nicht hört, der ist taub. König meines Herzens süß, Sonnenstrahlen, Paradies, Funken in den Augen liest. Was sich liebt, das zerfließt. Die süße Erinnerung macht zu dir einen Katzensprung. Katzen, Tatzen, Hunds gemein, heute musst du wieder heim. Denk an dich den ganzen Tag, weil ich dich unendlich mag. Die süße Erinnerung macht zu dir einen Katzensprung. Bau, 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 bau. Lauschig, flauschig, da kommst du, setzt dezent ein Ä dazu. Ernies Lachen, Grinse wert, 100.000 Küsse wert. Simse, Sumse, Sonnenschein, deine Welt ist noch klein. Passen viele Lacher rein, doch Bier auf Wein, das lass es sein. Die süße Erinnerung macht zu dir einen Katzensprung. Katzen, Tatzen, Hunds gemein, heute musst du wieder heim. Denk an dich den ganzen Tag, weil ich dich unendlich mag. Die süße Erinnerung macht zu dir einen Katzensprung. Bau, 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 bau. Tiger, Bär und Panama, alle hier, immer da. Zwei Mamas und zwei Papas, Windeln voll, wünsch dir was. Grinser, Honig, Katzen süß, ein Chat dort am Himmel düst. Wer nicht hetzt, der genüßt, was sich liebt, das zerfließt. Die süße Erinnerung macht zu dir einen Katzensprung. Katzen, Tatzen, Hunds gemein, heute musst du wieder heim. Denk an dich den ganzen Tag, weil ich dich unendlich mag. Die süße Erinnerung macht zu dir einen Katzensprung. Die süße Erinnerung macht zu dir einen Katzensprung. Katzen, Tatzen, Hunds gemein, heute musst du wieder heim. Denk an dich den ganzen Tag, weil ich dich unendlich mag. Die süße Erinnerung macht zu dir einen Katzensprung. Tiger, Bär, nö, versprochen und so. Sternen, Glitzer, Funken, Staub, Märchenwelten, Herzenslaub, lüstern, lauschig mit Verlaub, wer nicht hört, der ist taub.
das Fokus Südwest von Radio Dreieckland. Am Mikrofon Luca geht jetzt allmählich zu Ende. Ihr hörtet Beiträge zu dem Florian-Stech-Prozess und zur Landesarmutskonferenz.